Willkommen zum letzten Stündli. In diesem Podcast reden wir über Sterben, weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elina Ibello. Das letzte Stündli ist eine Produktion von Onda Productions. Onda Productions ist ein gemeinnütziger Verein. Er will dazu beitragen, dass wir offen über das Leben reden können. Mit allem, was dazugehört. Du findest alle Infos unter onda-productions.ch. Beat Glocker ist in dieser Folge mein Gast. Sein Sohn, der Sebastian, ist im Sommer 2024 ganz plötzlich gestorben. 29 ist er geworden. Der Sebastian hatte eine mehrfache Behinderung, unter anderem eine Autismus-Spektrumstörung und Epilepsie. Der Beat Glocker ist schon immer offen umgegangen mit seinen Erfahrungen als Vater von einem behinderten Kind. Als renommierter Wissenschaftsjournalist nutzt er immer wieder auch seine Rollen in der Öffentlichkeit, um Sachen zu thematisieren, die gern schön geredet oder totgeschwiegen werden. Und genau das macht er zum Glück auch hier im letzten Stündli. Der Beat ist Biologe, ehemaliger Fernsehmann und hat am Wissenschaftsjournalismus in der Schweiz immer wieder neue Impulse gebracht. Er schreibt sowohl Sachbücher als auch Thriller und macht Spoken Word Performance. Im letzten Stündli reden wir natürlich über sein Schreiben, aber vor allem reden wir über Beat seinen Verlust. Er erzählt vom Leben mit dem Sebastian und davon, wie intensiv das letzte Lebensjahr vor seinem Tod war. Er erzählt, wie er und seine Frau Monika mit dem Verlust umgehen, wie wichtig es ihnen ist, darüber zu reden, wie sie die Abschiedsfeier gestaltet haben und warum Beat heute der Meinung ist, es sei vielleicht doch besser, dass sein Sohn vor ihm gestorben ist und nicht umgekehrt. Nach der letzten Folge mit Daniela Ritzenthaler und Tanja Wulff, die aus einer ethisch-fachlichen Perspektive über das Lebensende von Menschen mit Behinderung geredet haben, geht es das Mal also nochmal um eine ganz individuelle Geschichte. Eine, die aber klar für uns alle und für unsere Gesellschaft ganz viel Erkenntnis bringen kann. Wo ein Licht werfen soll auf Themen, die eben immer noch wenig beachtet werden. Schön, wenn du dich auf die Perspektive einlassen magst. Hoi Beat.
Salut Elena.
Schön, dass du da bei mir bist, um über das Sterben reden mit mir. Ich freue mich sehr. Warum ist es dir wichtig, über das Sterben zu reden?
Ja, das Reden ist einfach gesagt Therapie. Man kann sagen, es ist Loswerden von Sachen, wo, wenn man es nicht nach außen gibt, dann fangen sie sich an, so verselbstständigen im Kopf, fangen sie sich an, drehen. Oftmals dreht sich es dann nach unten. Auch Schreiben ist gut, aber Reden ist halt nicht besser, aber eine andere Qualität, weil man das Feedback hat. Also es kommt noch etwas zurück. Oder? Aber einfach das Mitteilen prinzipiell ist gut, Schreiben, aber Reden ist wahrscheinlich der Goldstandard vom Bewältigen von allem. Und interessanterweise ja nicht nur von Traurigem, also auch Schönes möchte man teilen. Und wir haben alle das Bedürfnis, oder, zu erzählen, wow, super Ferien gehabt, oder ich habe eine super Idee gehabt, oder mein Kind ist gut in der Schule, oder irgendwas. Das Gute haben wir ein riesen Bedürfnis mitzuteilen. Und das Traurige ist nicht so traditionell in unserer Kultur, dass man das mitteilt.
Aber heisst denn das auch, dass wir nicht das Bedürfnis haben?
Doch.
Also, weil du jetzt gerade so die Unterscheidung gemacht hast, von beim Schönen haben wir das Bedürfnis, um es mitteilen, und beim Traurigen hast du jetzt gesagt, ist nicht so Usus.
Nicht Usus, aber das Bedürfnis hat man schon. Ja. Weil ich merke, dass jetzt, seit mein Sohn gestorben ist, wenn ich das jemandem erzähle, ist das manchmal wie wenn man in eine Blätter hineinsticht. Plötzlich kommt da vom Gegenüber die eigene Erfahrung mit dem Tod von einem nahestehenden Menschen. Und die hätte es einem aber vorher nie gesagt. Mhm. Also ich habe eine Freundin, sehr gute Freundin, und bei der haben wir erst durch den Tod von unserem Sohn erfahren, dass sie vor 30 Jahren einen Partner an Suizid verloren hat. Die hat es immer für sich behalten. Und plötzlich passiert auf unserer Seite etwas und dann sind die Dämme gebrochen. Mhm. Und das stellen wir mit ganz vielen Leuten fest.
Also das, wie wenn man mal das Thema anspricht und wie sagt man, die Box auftut, dass man dann merkt, oh, ich bin gar nicht der Einzige oder die Einzige, die ja. das Bedürfnis ja. hat. Sondern das dann ganz
es ist eben wie ein Damm, der bricht. Oder? Mhm. Ich vergleiche es manchmal wie so, eine, wenn man einen Blatter hat an den Füßen und so. Nachher ist es so ein Druck drin und dann stichst du mit einem Nägel rein und dann kommt das Wasser raus.
Und es ist voll erleichternd, oder?
Total, ja. total. Ja. Ja. Und verbindend. Mhm. Mhm.
Mhm. Ja, du hast es jetzt ja gesagt, dein Sohn, der Sebastian, der ist im August 24, gell, ist er gestorben.
Ja.
29 ist er geworden. Ja. Was ist passiert?
Ja, also objektiv gesehen ist er einfach eines Morgens tot im Bett gelegen. Aber das ist nur so, was man gesehen hat. Aber er ist seine Geburt behindert, mehrfach behindert. Also er hat eine Epilepsie gehabt, er hat einen Autismus gehabt, er hat eine Zerebralparese gehabt. Und Epilepsie ist für uns eigentlich immer das geringste Problem gewesen. Weil da gibt es Medikamente, die hat er gehabt, da gibt es periodische Untersuchungen im Blut, mit dem EEG. Also eigentlich ist er bei uns nicht, natürlich ist er Epileptiker gewesen, aber er ist nicht, wir haben mit einem Autist gelebt.
Das ist eigentlich die grosse Herausforderung.
Das ist für uns sozial. Ja. Genau, genau. Und er, also eben, du sagst, Autismus ist ein Spektrum und es gibt so interessante Menschen, die da, aber er ist nicht, also es gibt ja die hochbegabten Autisten und er ist aber intelligenzmässig nicht entwickelt gewesen. Aber anyway, und die Epilepsie haben wir gemeint, haben wir im Griff. Und ja, ich habe nachher noch mehr ins Detail gehen, aber eines Morgens ist er tot im Bett gelegen. Und da haben wir erst erfahren, dass es offenbar so einen, vergleichbar mit dem plötzlichen Kindstod, für, bei Epileptikern ein SUDEP, Sudden Unexpected Death in Epilepsia, SUDEP, gibt, wo einfach alle Systeme ausflippen. Bei den einen geht der Blutdruck und der Herzschlag auf, bei den anderen geht es runter. Also einfach, wie das System rastet aus, wo irgendwie vom Hirn aus der Impuls kommt. Und wenn man so eine Person dann nicht früh genug findet, dann führt das zum Tod. Und ja, und dann ist er, ich habe bis dort gar nicht einmal gewusst, dass es SUDEP gibt. Was ja vielleicht sträflich ist als Vater
von mir. Also jetzt habe ich jetzt gerade sagen, also, aber ja, nicht einmal in deine Schuld, oder? Also,
nein, er ist im Heim.
Wir sind ja in Behandlung, ja, und auch in der Epilepsie sind wir ja in Behandlung.
Ja, ja.
Er ist in Behandlung,
ja, ja. Schuld
Sebastian.
Schuld ist so ein Wort, wo wir dann darüber diskutieren.
Das ist wahr, das lassen wir. Aber ich meine...
Ja, Schuld, nein, ich kann über Schuld fühlen, kann man ja. reden.
Oder Verantwortung, ja.
Er hat im Januar 2023 einen schweren Epi-Anfall gehabt. Und die sind eigentlich selten. Er hat manchmal so kleine Absenzen gehabt, manchmal ja, kleine Sachen, die wir immer eigentlich als Bagatellfälle taxiert haben. Aber im 23. Januar hat er einen schweren Anfall gehabt, wo er im Schockraum gelandet ist, auf der Intensivstation und also nahe am Tod vorbeigeschrammt ist. Und dann haben wir die ganze Medikamentierung müssen anschauen, weil wir gesagt haben, ups, also es ist nicht so banal, irgendetwas stimmt nicht. Und dann hat man 10 Tage stationär Epiklinik mit Dauer-EEG, also so die Elektroden am Hirn, oder? Jetzt kannst du dir einen autistisch geistig zurückgebliebenen Mensch vorstellen, wo die Elektroden 24 Stunden am Kopf hat, oder? Hat sie sich abgerissen. Und wir jeden Tag im Besuch in der Klinik und Freunden organisiert. Aber was ich sagen wir haben das alles abgeklärt. Er hat neue Medikamente bekommen. Er hat das Dauer-EEG gehabt. Also er war bei den besten Ärzten gewesen und hat nachher mit der neuen Therapie ist er wieder entlassen worden und das ist gut angelaufen. Und anderthalb Jahre später stirbt er. Und uns hat nie ein Epileptolog von dem SUDEP erzählt. Ich habe gar nicht gewusst, dass es das gibt. Jetzt, nach dem Tod, Episwiss und so die Selbsthilfe und so, und so, ja natürlich, das weiss man doch. Dass, also,
ja, woher denn?
Ja, hey, ich bin beim Chefarzt von der Epiklinik Lenk gewesen. Unser Sohn ist 10 Tage dort gewesen. Es ist alles gemacht worden. Und niemand sagt uns, dass es die Gefahr gibt. Unter der Abdankung ist sein langjähriger Kinderarzt, der ihn ab 6 Monaten bis 25 betreut hat. Also Kinderarzt in Anführungszeichen, weil er hat dann einfach bis 25 betreut, bis er dann wirklich altershalber nichts mehr gemacht hat. Dann habe ich ihm an der Abdankung gesagt, du, er ist an einem Sudeb gestorben. Und dann sagt er, an einem was? Also nicht einmal der Chefarzt, der ehemalige Chefarzt von der Kinderklinik am Kantonsspital Winterthur. Also nicht irgendwie von einem Küngelzüchterverein, oder? Nicht einmal der weiss es. Und dann stirbt unser Sohn an dem. Und erfahren habe ich das, weil ich nachher in die Pathologie angerufen habe, was dann die Obduktion gemacht haben. Mhm. Das ist ein unerwarteter Todesfall. Da kommt die Staatsanwaltschaft und alles. Kommt das ganze Rösslispiel. Und dann habe ich einen Pathologen angerufen und gesagt, schauen Sie, ich bin Wissenschaftler, reden Sie einfach Klartext, oder?
Mhm.
Keine Schonung, oder? Ich wollte es einfach wissen. Und dann sagt er, ja, er sei wahrscheinlich... dann sage ich, ja, wahrscheinlich ist er in einem Epi-Anfall verstickt.
Ja.
Weil das kann es geben, oder? Also es erbricht sich jemand, wenn du auf dem Rücken liegst, erbrichst du dich, erstickst, oder wenn du auf dem Bauch liegst, verstickst du aber Küsse.
Und der Kiefer verkrampft also, sich, oder?
Verbeisst dich irgendwie. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Und an Epilepsie war die Lehre gewesen, stirbst nicht. Du stirbst, weil ab dem Velo gehst, mhm, oder über einen Stegen abgehst.
Aufgrund von der Epilepsie.
Oder eben im Schlaf verstickst. Und dann sagt der Pathologe, nein, Sudeb. Und ich, Sudeb? Verstehe kein Wort. Und dann hat er mir das erklärt. Also wirklich, der Pathologe hat mir erklärt, dass es das überhaupt gibt.
Das ist schon nicht zum Glauben.
Mhm.
Ja. Hat das dich noch irgendwie zusätzlich beschäftigt? Also ist das ein Aspekt gewesen, der dich fest getroffen hat?
Getroffen ist nicht das richtige Wort. Beschäftigt.
Ja.
Also es kommt dann natürlich die Frage, ja, hätten wir das sollen wissen? Und dann haben wir gesagt, ja, eigentlich hätten wir das sollen wissen. Aber dann haben wir also ein paar Wochen gebraucht, zum verstehen, dass es gar nichts gebracht hat. Du weißt auch, dass man an einem Herzinfarkt versterben kann. Aber wegen dem... Ja, isst gesund, machst ein bisschen Sport, rauchst nicht, keine Ahnung.
Aber ich habe gleich keinen Defibrillator und einen Sanitäter im Zimmer.
Ja, genau. Und das Heim hat dann auch gesagt, oh, haben wir etwas falsch gemacht? Er ist im Heim gestorben. Oder? Er ist fröhlich ins Bett.
Okay.
Er ist ciao zusammen ins Bett und am Morgen nachtwach hat ein oder weiss nicht zweimal reingeschaut und die, die ihn aber am Morgen holt, die finden ihn tot. Oder?
Mhm.
Dann hat die Nachtwache einen Fehler gemacht. Haben wir generell einen Fehler gemacht? Müssen wir alle, hatten viele Epileptiker auch in so Heim, oder? Müssen wir alle überwachen?
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, nein. Es gäbe die so spezielle T-Shirts mit Sensoren und Elektroden und Pipapo. Wenn ihr jetzt alle Leute, die mal einen epileptischen Anfall hatten, wenn ihr die alle überwachen, ich rede nicht mal von den Kosten, aber die Leute wollen doch nicht jeden Abend ein enges Elektroden-T-Shirt anlegen und werden gerade wieder an ihr weiteres Handicap erinnert. Sie haben es sonst schon genug, oder? Sie müssen so Medikamente nehmen, wo mein Sohn immer gesagt hat, die Scheiss-Tabletten, oder? Also, sie haben es sonst schon genug. Okay, jetzt würdest du ihm das T-Shirt anlegen. Nein, und dann würdest du ihn retten. Und was ist für ein Aufwand, das T-Shirt anzulegen oder die Elektroden anzuschnallen? Es würde gar nichts bringen, oder?
Ja, und es geht ja irgendwann, führt das durchaus auch in die Diskussion rein, wo ich glaube, wir für alle Menschen in dieser Gesellschaft manchmal müssen uns wieder überlegen, oder wie fest, wenn wir jetzt jeden möglichen Tod verhindern. Oder? Das ist ja auch noch so etwas, wo man wie auch immer wieder ein bisschen an eine Grenze kommt. Die Leute sagen, ich will eigentlich am liebsten an einem plötzlichen, unerwarteten Tod sterben.
Ja.
Aber es ist genau der, wo wir versuchen, mit allen Mitteln zu verhindern. Und dann fragt man sich irgendwann schon, ja, müssen wir einfach mit dem halt umgehen, dass man kann mit aus dem Leben gerissen werden das oder dass man kann schwer krank werden und an dem sterben, egal ob wir eine Behinderung haben oder nicht.
Ich habe einen Freund, der ist auf einer Velotour und steigt ab dem Velo und fällt tot um.
Ja.
Der ist bis in die letzten Sekunden von seinem Leben ist der Velotourenfahrer gewesen, steigt ab und fällt um. Herzinfarkt.
Mhm.
Oder plötzlich ein Herzstillstand, weiß ich nicht mehr genau. Aber anyway, ja, also dass das passiert und wir sind dann eben Schuldgefühl, oder? Die Eltern haben dann Schuldgefühl, bei meiner Frau mehr als bei mir. Aber hätten wir das können, sollen verhindern? Ja, sollen, ja. Aber können? Nein. Nein.
Mhm.
Wir hätten es nicht können verhindern.
Mhm.
Ja. Und dann ist halt auch die Geschichte, oder? Wir haben im 23. hatte der schwere Anfall gehabt. Und da ist er, da haben sie uns nicht informiert. Erst, als er im Spital war, haben sie uns informiert. Und dann sind wir ihn dort besuchen. Und dann siehst du dann dein Kind, ich rede jetzt halt von einem Kind, auch wenn er jetzt schon 26 war, mit verschlagenem Gesicht, verbissenen Lippen, im Spitalbett liegen, völlig helle. Und gelähmt. Er war von der Brust an abwärts gelähmt gewesen.
Also er hat schon vorher eine Lähmung gehabt, oder?
Nein. Nach dem schweren Anfall hat er sich nicht mehr bewegen. Die Arme ganz leicht, aber hat nicht aufsitzen. Also er hat einfach so wie einen Querschnitt gelähmt ab der Brust. Und dann habe ich gesagt, aber er war nicht Querschnitt gelähmt, weil er ein Gefühl hatte.
Mhm.
Also er hat seine Füße gespürt. Dann habe ich gesagt, kannst du deine Beine bewegen oder willst du es nicht? Er hat gesagt, ich kann nicht. Und Neurologe völlig keine Ahnung gehabt, warum das passiert. Dann ist er 3 Tage gelähmt im Spital gelegen. Dann bin ich mit meiner Frau, sind wir ins Bäumli in Winterthur, so einen Aussichtspunkt, und habe gesagt, boah, wenn das Resultat ist, wäre ich gescheiter gestorben. Das berührt mich jetzt, wenn ich es sage. Er wäre gescheiter gestorben, haben wir gesagt. Und dann ist es wieder gekommen.
Okay.
Am 4. Tag... Ich habe unheimlich viel mit ihm so, ja, Reha in Anführungszeichen, aber doch, mit ihm gearbeitet. Die Neurologen haben keine Ahnung gehabt und Wochenenddienst und alles, Wüste, kein Mensch rum und pim pam pom. Ist nicht optimal gelaufen, aber am 4. Tag hätte er wieder können aufstehen, noch nicht können laufen und das ist dann wieder gekommen. Aber dort haben wir gesagt, er wäre gescheiter gestorben. Aber vielleicht ist jetzt der Anfall im 24. eben der gsi, wo er gestorben ist.
Mhm.
Weil er vielleicht aus dem, mit einem schweren Hirnschaden oder einer schweren Lähmung rausgekommen wäre.
Mhm. Und das käme ja on top, oder? Also er hat ja schon eine Behinderung gehabt.
Nein, es wäre...
Grosse Einschränkungen im Leben von euch allen. Ja.
Es wäre nicht lebbar, also es wäre keine Lebensqualität gewesen.
Und trotzdem ist er gestorben und ihr habt ihn verloren. Und da ist wahrscheinlich, also da ist einfach grosser Schmerz, oder? Wie war das am Anfang gewesen, die erste Zeit nach seinem Tod?
Puh, surreal. Also es ist ja heute noch surreal. Es ist wie gar nicht möglich. Weil, weißt du, es gibt die, er hat Gespöndli gehabt. Er ist in die Schule für behinderte Kinder in Winterthur. Er war in 2 Heimen gewesen. Und ein Mädchen haben wir, also vom Mädchen bis zur jungen Frau, haben wir die miterlebt. Und die ist immer schlechter zu weg gewesen. Die hatte eine schwere Skoliose, also der Rückenverkrümmung gehabt, Zerebralparese, war im Rollstuhl gewesen, immer verkrampfter in diesem Rollstuhl gehockt. Am Anfang war es ein fröhliches Mädchen gewesen, auch im Rollstuhl, und immer bitterer geworden, immer verkrampfter geworden. Eine Operation, weil die Eingeweide haben das nicht mehr mitgemacht. Das hat er also einfach, es ist alles immer schlimmer geworden, weil so verkrampft, dass der Darm nicht mehr zu tun hat und alles einfach Und dann ist die gestorben. Und alle haben gesagt, sie ist erlöst worden. Sogar die Eltern, alle haben das gesagt. Und ich habe, natürlich war ja nicht mein Mädchen, aber keine Trauer können empfinden, sondern nur Erleichterung. Obwohl man ihr ja nicht den Tod gewünscht hat. Aber, und beim Sebastian war genau das Gegenteil gewesen. Er hat durch die neue Medikamentierung, die er dann ein Jahr hatte, durch ein neues Heim, durch eine neue Betreuung.
Alles in seinem letzten Jahr.
Alles in seinen letzten anderthalb Jahren, ja. Hat er so Fortschritt gemacht. Also, er hat ja so viele Stereotypien gehabt als Autist. Oder? Aber es sind Nachbarn im Quartier zu uns und haben gesagt, du, der redet plötzlich viel besser. Er ist, was ist los? Also was ist los im positiven Sinn? Wir haben gesagt, du, neues Heim, neue Medikamente, gute Erlebnis.
Grosse Freude.
Unglaubliche Freude. Also Wir sind, also das 24. Eigentlich seit das Heim gewechselt hat. Aber das ist so wichtig, ist ihm so gut gegangen. Und er hat, wir haben ja unheimlich viel unternommen mit ihm. Wir sind dauernd unterwegs gewesen und Konzerte und Ferien und Ausgang. Und
also, und das ist vorher alles in diesem Ausmaß vermutlich nicht möglich gewesen,
oder? Schon, aber jetzt ist es einfach wirklich kulminiert. Weil es ihm so gut gegangen ist, hat er auch wollen. Also der hat richtig
Lust gehabt.
Und er ist zum Beispiel 10 Tage ins Berner Oberland gambieren mit einer Selbsthilfeorganisation. Und als er zurückkam, habe ich gesagt, du, aber was so geregnet hat im Berner Oberland, bist du sicher ins Haus? Ich sagte, du, nein, ich habe im Zelt geschlafen. Ich meine, es ist unglaublich, oder? Dann ist ja eins nach dem anderen dort, eins nach dem anderen in dem Lager. Und er kommt heim, kommt in unser Haus und sagt, so, was machen wir? Und ich, sorry, jetzt bist du 10 Tage in der Ferien gewesen, jetzt will ich etwas unternehmen. Ja, okay, gut. Also es war manchmal ein bisschen Stress gewesen. Also er kommt am Sonntagmittag heim, Sonntagnachmittag sind wir schon auf der Piste gewesen, oder? Und so hat er, Im 24. dann sind wir in Madeira gewesen, wandern, sensationelle Ferien. Er war in dem Sommerlager, war im 1. August-Lager. Einfach eins nach dem anderen, Disco. Und er war wie ein Süchtiger gewesen. Also es ist immer so, weißt du, es gibt ja Leute, die sind arbeitssüchtig. Reden auch immer von Substanzsucht, oder? Es gibt Leute, die sind sexsüchtig, oder? Es gibt Sucht und du willst immer mehr. Du willst von etwas, wo dir, du schaffst gern, aber irgendwann wird es zu viel Arbeit. Jetzt bleibe ich ab im Sex. Sex ist etwas Schönes, aber irgendwann willst du so viel, dass es belastend wird. Und dann eben Substanz, Kokain, was auch immer, Heroin.
Und dann wirst du wie unfrei.
Und dann wirst du unfrei. Und er ist mir so vorgekommen wie ein Glückssüchtiger. Er hat einfach, und Glück ist ja auch eine hormonelle Reaktion. Das ist, da rede ich jetzt als Biologe. Also als Biologe weiss ich, Glück ist ein Hormon im Hirn und es gibt Mechanismen, die das Hormon ausschüttet. Und er hat einfach das Hormon gebraucht.
Körpereigene Substanz.
Ja, körpereigene Substanz. Endorphin hat er gebraucht. Das hat ihn high gemacht. Und er ist so auf der Absprungschanze gsi ins gute Leben. Wie ein Flüger, der auf der Piste gerade so die Rädchen gerade so vom Boden löst und denkst, wow, jetzt fliegt er. Und dann stirbt er. Und das war so absurd gewesen, dass es uns bis am Sonntag vor dem Tod habe ich ihn an der Musikfestwoche gesehen. Er ist mit dem Freizeitclub von der Insieme, Selbsthilfeorganisation, ist er gegangen und ich sehe ihn in der Steinberggasse Hand in Hand mit einer jungen Frau. Ja, ich überdrehe mich daran denken. Was wollte ich mehr?
Mhm. Ja. Und dann rechnest du zuletzt damit, dass das jetzt...
Dann rechnest du zuletzt damit. Aber kannst du es einfach ein bisschen erklären, oder?
Biologisch wieder.
Biologisch und auch ein bisschen erfahrungsmässig. Und das ist dann, was sich meine Frau dann im Nachhinein so Vorwürfe macht, oder? Wir haben gewusst, dass starke Erregung einen Epi auslösen kann. Also er hat etwa die mal, wir waren an einem Scorpions-Konzert, oder? Es ist ja hure Remi-Demi und laut und Licht und so. Und dann kotzt er, oder?
Für mit der, ja.
Ja, und dann kotzt er und das ist so eine, oder er bricht sich, Entschuldigung, auf dem Sender. Aber das ist Haardruck.
Völlig reizüberflutet.
Haardruck, kotzt. Ja. Völlig reizüberflutet, oder? Und auch an einem Geburtstagsfest, Pi und Pa und Po, dann steht er auf, alle Leute sitzen am Tisch und er sagt, mir ist schlecht. Und er bricht sich über die ganze Tafel hinein, oder? Also wir haben wirklich heftige Erlebnisse gehabt mit dem, sehr heftige Erlebnisse. Und wir haben es eigentlich gewusst. Aber wir haben es wie nicht mehr gesehen, weil er ist so happy gewesen.
Man hat das Gefühl, es tut ihm ja gut.
Es hat ihm so gut getan. Und in dem 24 ist er so glücklich gewesen. Und am Schluss hat er noch eine Liebe gefunden, oder? Und wir wissen nicht, ob das etwas geworden wäre. Also natürlich wissen wir, es wäre nichts geworden. Also, wir wissen es, weil ein autistisch gestörter Mensch kann keine Beziehung aufrechterhalten. Das wäre alles...
Aber es hat einen Moment lang die Hoffnung gegeben, irgendwie, oder? Nicht?
Oder der Moment. Es hat einen Moment gegeben, ob es eine Hoffnung war. Es war einfach der Moment. Mhm. Er hat das mit diesen Händen ist ein Bild, ein Symbol.
Mhm.
Ja.
Mhm. Und das meinst du mit eben einerseits ja, in diesem Höhenflug rechnet man nicht damit, dass dann eigentlich das Schlimmste mögliche kann eintreffen kann. Und gleichzeitig hast du gesagt, man hätte es aber eigentlich können wissen aufgrund von dieser grossen Erregung.
Ja, und dann?
Aber, ja, was hättest du dann gemacht?
Eben, das haben wir uns auch immer gefragt. Also, was hätten wir denn gemacht? Nehmen wir das, was ich vorher erzählt habe. Er kommt aus dem Lager, zeigt da Camping im Berner Oberland und hat immer noch nicht genug. Dann sage ich, nein, wir machen jetzt nichts. Es ist Sonntagnachmittag, wir machen nichts. Ja, was ist nichts? Jetzt hocken wir die Heime. Was macht er die Heime? Dann fängt er an, stereotypisieren und hin und her laufen und mögen und einfach so das typisch behinderte Verhalten, wo man so ein bisschen aus Film kennt oder manchmal sogar von Zootieren kennt, oder wenn sie so hin und her laufen. Und wenn er unterfordert war, hat er angefangen so stereotypisieren, oder? Also wäre er unglücklich gewesen.
Jetzt müssen wir schnell erklären, was heisst stereotypisieren in diesem Zusammenhang?
Also einfach ein Zootier, oder? Früher waren die Leuen im Käfig eingesperrt gewesen, oder der Eisbär. Eine Kindheitserinnerung von mir ist der Eisbär im Zürcher Zoo, wo immer hin und her gelaufen ist und immer am gleichen Ort Kurve gemacht hat und der Felsen ist schon abgewetzt gewesen von seinen Krallen. Eine Stereotypie ist etwas, wo man immer gleich macht. Ohne dass man, ohne Sinn, ohne Zweck. Es gibt auch ganz schlimme Stereotypien, wenn ein Kind in einem Ecke hockt und den Kopf an die Wand schlägt. Einfach so bang, 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 bang. Einfach. Nachher geben wir ihm nicht, was er will. Wir können ihn nicht einsperren. Also können wir ihn in den Garten lassen. Im Garten. Büchst du raus und geht ins Quartier, dann geht der Nachbar am Sonntagnachmittag belästigen. Er sucht einfach Kontakt, er ist total kontakthungrig gewesen. Ja, oder dann hätten wir ihn nicht an die Musikfestwoche gelassen, dann hätte er das Mädchen nicht getroffen. Wir hätten ihn und so weiter, also wir hätten ihm die Party vorenthalten und was wäre die Alternative? Die Alternative wäre Unglück gewesen, langweilig, ja, und dann wäre der Anfall vielleicht gleich gekommen. Wir müssen damit rechnen, dass ja, Sudeep wäre gleich gekommen. Und dann wäre er als unglücklicher Mensch gestorben.
Wäre kein bisschen besser.
Schlimmer. Mhm. Es wäre viel schlimmer. Ja. Er wäre als unglücklicher Mensch gestorben. Und nicht wie bei jemandem, der schwerst behindert ist, wo der Tod vielleicht sogar eine Erleichterung bringt. Wäre er irgendwie gesund, aber einfach sinnlos, oder? Mhm. Unglücklich, verbittert, schlechte Laune, hat alle genervt. Und er war so ein Sonnenschein gewesen. Er ist einfach die Spassmaschine von dem Heim gsi und er hat alle haben ihn geliebt und er geht am Abend ins Bett, ciao zusammen und weiß wirklich volle Pole, ja. Also eigentlich, wenn er muss sterben, ist das Beste gsi.
Ja. Ja, du hast jetzt auch ein bisschen durchblicken lassen, wie es gsi ist mit ihm im Alltag zu leben. Ich meine, die Behinderung hat ja für sein Leben und für euer gemeinsames Leben grosse Konsequenzen gehabt. Und du bist immer sehr offen damit umgegangen, dass du auch öffentlich ganz klar gesagt hast, es ist im Fall nicht lässig, ein behindertes Kind zu haben.
Nein.
Ich will eigentlich...
Das nervt mich sogar, wenn... Aber es ist auch eine Art Bewältigungsmechanismus, wenn Leute, vorwiegend prominente Personen, aus dem Show oder Business oder Sport oder nachher plötzlich haben sie das Pech, ein behindertes Kind zu haben und nachher wird es so dargestellt, unser ist der Sonnenschein der Familie. Dann finde ich, boah, ist eine gute Darstellung, aber das ist bei uns definitiv nicht so gewesen. Also wir haben viel Spass gehabt mit dem. Aber der Sonnenschein von der Familie ist eine gute Erzählung, um damit zurechtzukommen. Aber on the long term ist es sehr hart. Also es ist... Also entweder ist es einfach belastend. Also unser Sohn war 29,5, hat die intelligente Entwicklung vielleicht von einem 12-, 14-Jährigen, aber der Betreuungsbedarf von einem 4-Jährigen. Also er konnte nicht allein auf die Toilette, konnte nicht allein die Zähne putzen, konnte nicht Velo fahren, konnte nicht Ski fahren, er konnte das Fleisch nicht selber verschneiden im Teller. Also man hat die müssen die Hosen aufziehen nach dem WC-Gang, die müssen ins Bett bringen. Ja. Und das ist nicht less. Das ist sehr belastend und vielfach ist es wahnsinnig langweilig. Also er ist durch seine autistische Störung hat er ein sehr enges Repertoire gehabt und hat so eine interessante Mischung gehabt zwischen immer wieder das Gleiche sagen und die Leute haben das interessant gefunden, aber wenn er dann zum 300. Mal das Gleiche erzählt, dann kannst du nicht mehr gleich erregt neugierig auf seinen Satz reagieren, wie wenn er dir das erste Mal erzählt. Du denkst, aha, boah, ja, der weiss ja etwas, aber er erzählt immer das Gleiche. Oder? Und das Gemeine an diesem Verhalten war, ich musste so tun, als würde es mich interessieren. Ja, wenn er fragt, sind Rolling Stones junge oder alte Säcke? Ja, das hat er mich schon 200 Mal gefragt, oder? Ich bin dann manchmal geistig abgeschweift. Ich weiss, als nächstes kommt das, als nächstes kommt das, als nächstes kommt das. Das kannst du so richtig durchdeklinieren. Und das ist einfach wahnsinnig anstrengend. Ich habe mal so einen Satz geschrieben, einfach die Langeweile ätzt mir ein Loch ins Gehirn, oder? Höchstens, ich habe hier ein Loch im Hirn. Und gleichzeitig hat das nicht zulassen, dass du abhängst, weil er hat es gemerkt.
Und dann hast du den Konflikt gehabt, sozusagen.
Ja, dann hast du den Konflikt gehabt. Er ist so sensibel, er hat unheimlich schnell gespürt. Er hat gerade gespürt, dass es zwischen Menschen läuft. Und unheimlich, so wie eine Antenne gehabt. Das alles checkt. Ja, und das hat er dann nicht toleriert, dass er nicht aufmerksam war.
Ja.
Eben, wie ist es? Also es ist schwierig, Betreuung. Es ist geistig sehr anstrengend, weil es sehr langweilig ist. Aber jetzt, wo er mir fehlt, das habe ich vorher nicht so bewusst gemerkt, hat es auch etwas sehr Cooles gehabt mit ihm. Ich habe ihm immer die Welt erklärt. Und ich habe auch bisschen wieder. Also der Vater des Behinderten war auch eine spezielle Rolle in der Öffentlichkeit. Also ich konnte in meinem Bus das Zeug erklären oder im Laden ungeniert können. Ja. Einfach die Welt erklären. Und, ja, Sebastian, schau, jetzt müssen wir da durch. Und ja, weißt du. Aber man hat das auch laut geredet, weil er hat immer sehr laut geredet und das hat dann bei mir auch eine relativ laute Rede provoziert. Und mir sind die Leute rundherum völlig egal gewesen. Völlig egal, oder?
Und das ist wahrscheinlich auch nicht als komisch angeschaut worden, weil die Leute wahrscheinlich realisiert
ganz
haben.
Ganz selten.
Ja.
Wir haben ganz, ganz, ganz selten schlechte Reaktionen gehabt. Also, die haben gerade gesehen, er war hübsch gewesen, er war gross gewesen, er war schlank gewesen, wunderbare Augen, hat ihm angeschaut. Boah, die Leute sind versunken, wenn er dich angeschaut hat. Es hat mal ein Freund gesagt, in diesen Augen, ich komme nicht mehr raus. Ich komme nicht mehr aus diesen Augen raus. Der hat dich so angeschaut. Und ich habe ihm immer die Welt erklärt. Das war eine lustige Rolle gewesen. Mhm. Und die fehlt mir jetzt.
Ja.
Jetzt laufe ich durch die Stadt und sehe ein Zeug und kann es niemandem mehr erklären. Weißt du, stehst vor einem, wie heisst das Geschäft? Für Frauenunterwäsche. Intimissimi oder Beldona. Oder? Und dann habe ich ihn vielfach gefragt, was siehst du im Schaufenster? Gitarre oder Kaffee oder irgendwas. Einfach, was siehst du? Und hat alles gecheckt. Und dann hat er da irgendwie, ah, nein. Es war der Magic X. Gewesen,
ah,
wo
ja.
So ein bisschen Reizwäsche. Mhm. So ein bisschen,
also nicht einfach Unterwäsche, sondern echt so Sextoys auch.
So Sextoys, ja. Also Sextoys hat er nicht verstanden. Aber einfach so sexy BHs und Dessous und so. Und ich habe gesagt, was siehst du da? Und er hat Unterhose. Und das ist einfach lustig, oder? Das ist einfach lustig, ja. Oder? Das ist das ein Negligé.
Unterhose.
Ja, Unterhose, oder? Gut, super.
Ja.
Und das sind lustige Momente. Unterhose.
Ja. Und ja,
dann das so wegwerfen. Unterhose. Was, Vater, was fragst du mich? Das gesehen. Oder?
Ja.
Das war ein cooler, lustiger Moment. Mhm. Mhm.
So ein anderer Blick auf die Sache.
Ja.
Mhm.
Ja.
Ja.
Die Sexualisierung von diesem Stoffhätzli hat er nicht gesehen.
Ja, und damit hat er sich ja fast auch ein bisschen entlarvt,
total,
oder?
Total, ja.
Mega lässig.
Ja, ist wirklich. Und das fehlt mir jetzt, also die Art.
Ja. Ja, das glaube ich schon. Mhm. Und du hast jetzt vorher gesagt, das hast du vorher wie nicht gedacht, oder?
Ja, ich habe schon gewusst, dass wir es machen. Aber ich habe es nicht
dass
geschätzt.
Dass du das so wirst vermissen.
Ich habe die Rolle nicht geschätzt, also...
Weil sie manchmal eben streng war.
Sie ist streng gewesen und jetzt vermisse ich sie manchmal.
Ja.
Ja, jetzt hätte ich ihn gern und könnte einfach mal so ein bisschen... Weißt du, hast halt auch mal können sagen, hat er einen komischen Typ gesehen?
Mhm.
Oder jemanden, der sich daneben benimmt? Oder, und dann hat er gesagt, einfach das Kindliche. Oder? Und dann haben wir nie gesagt, was ist da? Ein Durchschnittsmami, wie ich sage, du bist ruhig. Oder einer im Rollstuhl, psch, weißt du so. Dann habe ich gesagt, nein, du, der kann nicht laufen. Der kommt halt vielleicht aus Afrika oder woher auch immer. Ja, also, man hat es erklärt.
Mhm.
Weißt du, völlig unverkrampft. Du kannst nicht. Ja, und das, ja.
Du musst eigentlich sehr klar
du musst
kommunizieren,
total klar,
oder?
Ja.
Ja, apropos klar kommunizieren, du hast dich auch immer dafür eingesetzt und machst das, glaube ich, immer noch, dass man eben zum Beispiel von Behinderung redet und nicht irgendwie beschönigend von Handicap oder besonderen Bedürfnissen. Was ist denn eigentlich das Problem damit, wenn man die Sachen manchmal ein bisschen schön redet?
Ja, eben, dass man es schön redet. Also warum ich Behinderung eigentlich das Beste finde, da möchte ich noch sagen, also Handicap gehört auf den Golfplatz. Hindernis gehört auf die Pferderennbahn. Und Special Needs, besondere Bedürfnisse, das finde ich eine absolute Frechheit, weil du und ich und jede Person, die uns zulässt, hat ihre ganz besonderen Bedürfnisse, oder? Weil wir sind Individuen, wir sind kein Klon und kein Roboter. Also ich sehe nicht ein, warum nur Leute mit einer Behinderung sollten spezielle Bedürfnisse haben, oder? Ja, haben wir alle. Und dann gibt es die, wo also ich muss zuerst Begriffe auseinander, bevor ich sage, was das Problem ist. Und dann gibt es die, die von Beeinträchtigung reden. Und für Beeinträchtigung hat man noch niemand können sagen, warum ist Beeinträchtigung besser als Behinderung. Ich sehe es nicht. Das hat man auch noch niemand können sagen. Aber ich weiss, warum Beeinträchtigung schlechter ist als Behinderung. Weil in der Beeinträchtigung steckt eigentlich so die Niedertracht drin. Und steckt eigentlich so die etwas zugefügt haben. Und es ist so, ich finde es ein total brutales Wort. Ich finde es ein niederträchtiges Wort. Die Beeinträchtigung ist ein niederträchtiges Wort. Aber Behinderung ist eben ein doppeldeutiges Wort. Und das checkt, ich halte Referat bei der Hochschule für Heilpädagogik und schreibe für die. Aber bei der Behinderung ist eben eine Doppeldeutigkeit. Also mein Sohn ist behindert gewesen. Durch sein Geburtsgebrechen. Weil das hat ihm nicht erlaubt, Velo zu fahren oder Ski zu fahren oder sich klar auszudrücken.
Das hat ihn gehindert.
Aber wir haben ihn auch gehindert. Wir haben ihn auch behindert. Also er ist behindert gewesen und er wird behindert. Weil wir sagen, hey, sorry, nein, der Pizzeria kannst jetzt nicht einfach quer durch den Raum säckeln und der Kellnerin um den Hals fallen. Nur weil sie ein herziges Blüsli anhat. Also unser Anstand verbietet, dass er das macht, was er gerne machen will. Und wir haben ihm so viel müssen Nein sagen. Und das ist auch eine harte Rolle als Eltern von so einem Menschen, wo so impulsiv ist, du musst immer Nein sagen. Wir haben 90% von seinen Wünschen haben wir Nein sagen. Nein, kannst jetzt nicht. Kannst nicht um die Nacht, um 10 Uhr noch zu den Nachbarn läuten. Also wir haben unheimlich viel müssen verhindern, beziehungsweise wir haben ihn daran gehindert, so zu leben, wie er möchte. Und darum ist behindert sein und behindert werden das einzige Wort, wo die Zweiseitigkeit ausdrückt. Das kannst du mit Beeinträchtigung nicht.
Stimmt. Mhm.
Und warum es ein Problem ist, es sind zwei Probleme. Erstens sage ich, fragt doch die Menschen oder das Umfeld, wie sie es gerne hätten. Also, wir fragen den Menschen, der am Nordpol lebt, oder in Grönland, fragen wir, bist du ein Eskimo, ein Inuit oder ein People of the Polar Region? Und dann darf der sagen, ah, die Kolonialisten haben uns Eskimo gesagt, oder die Indianer, oder? Denen haben, die Eroberer haben denen Indianer gesagt, also sagen wir nicht mehr Indianer, sondern sagen die Indigenous, oder weiss der Kuckuck was. Also, wir fragen die, oder vielleicht sagen wir sogar den Stamm, wir sind Piwauwau, oder wie auch immer. Wir sind Inkas, wir sind Mayas, das geht hier bis zu der sexuellen Zugehörigkeit, bis zur sexuellen Identität. Also, wir fragen einen Transmensch, wie möchtest du benannt werden? Bis hin zu welches Pronomen? Und nur bei den Behinderten kommt irgendein Konzept aus den USA, Special Needs und so, wo sich nachher über irgendwelche Lehren an die Hochschulen und niemand mehr, und alle übernehmen das. Aber der Behinderte wird nie gefragt. Und die sagen alle, und alle Eltern sagen, ich bin behindert. Mhm. Also meine Message ist, fragt doch die Betroffenen, wie man ihnen sagen soll. Dann hören sie auf mit all dem Seich, oder?
Mhm.
Ja?
Mhm.
Also Sprache schafft Bewusstsein. Akzeptieren wir das einmal. Ob es wirklich so powerful ist, wie man sagt, lassen wir alles einmal. Aber nehmen wir an, das ist das richtige Axiom. Sprache schafft Bewusstsein. Und jetzt tust du plötzlich Behinderung aus der Sprache tilgen. Ja, wo sind denn die Behinderten?
Mhm. Ja, sie sind ja in der Schweiz schon so nicht wahnsinnig sichtbar, ja, oder, muss man
also
sagen.
Sie werden sprachlich ausgemerzt, oder?
Mhm. Und noch unsichtbarer
interessant
gemacht.
Ist, dass es die gleiche soziologische Gruppierung ist, die hypersensibel auf Geschlecht, sexuelle Orientierung, Herkunft, hypersensibel reagiert, aber die Behinderten sprachlich ausmerzen. Ich kriege das im Kopf nicht zusammen. Mhm. Ich kriege es nicht zusammen. Und das muss einfach jemand sagen. Und weil ich halt Kommunikator bin, sag ich.
Nimmst du dich dieser Aufgabe an? So
ja, ja, es ist, ist eine belastende Aufgabe. Ja, ja. Aber ich sage es einfach immer wieder.
Ich finde es eben auch darum interessant, jetzt um auf unser Thema zu kommen, dass wir ja das auch erleben bei den Themen Sterben, Tod und Trauer, oder? Also, ich meine, wie oft hören wir, dass jemand irgendwie an meinem Kind erklärt, ja weißt, der Grosspapi ist eingeschlafen.
Ja.
Dabei ist er nicht eingeschlafen, dann ist gestorben.
Er ist gestorben.
Also das sind ja schon so Sachen, die man schon auch noch viel hört. Ja. Oder eben, oder
allergisch er hat uns verlassen. Er ist gegangen.
Wir haben er ist gegangen.
Er ist gegangen. Er ist gegangen.
Also ich finde, es gibt sehr viele Euphemismen auch in dem Bereich, wo mich eben auch ärgert.
Ja, ja. Grosspapi sitzt jetzt auf der Wolken und schaut. Gut, der Mick Jagger.
Das ist nochmal etwas anderes.
Der Charlie Watts sitzt auch auf der Wolken und rockt. Haben wir mal gesagt. Okay. Ja, ja.
Ja, aber dort finde ich wie, oder wenn das anschliesst als Erklären von, der Mensch ist gestorben.
Ja, ja.
Und jemand hat jetzt das Bedürfnis nach einem Konzept von, aber es muss irgendwie weitergehen, weil sonst kann ich es nicht handeln. Dann ist mir die Wolken auch gleich. Ja, ich meine, ja, wir wissen alle, dass es niemand beweisen kann.
Ja.
Also kann es aber gerade so gut auch stimmen.
Also wir haben uns ein Büsi, wo wir haben einschläfern mussten, haben wir mit dem Sebastian zusammen ein Loch graben im Garten, haben das Büsi dort rein tun, haben Erde drauf tun, einen Stein. Und also er weiss, das Büsi ist tot, er hat es nicht mehr wieder streicheln. Nach dem Tod, nachdem es eingeschlafen ist. Also er ist eingeschlafen, medikamentös. Also,
okay, ja, aber dann gestorben.
Gestorben nachher, ja. Nicht mehr verwacht. Ja. Und er weiss, er hat es gesehen, aber gleich ist es jetzt im Büsi-Himmel.
Ja.
Das geht. Ja.
Ja, wegen dem hat er ja wahrscheinlich gleich verstanden.
Ja, ja, natürlich.
Und ich werde es jetzt nie mehr können streicheln.
Nein, genau.
Oder? Ja. Das ist ja dann schon auch noch so ein bisschen der springende Punkt.
Und also ich finde auch, ganz allergisch bin ich auf «er ist gegangen».
Mhm.
Ich sage lustigerweise lieber «er ist gestorben» als Verb, als «er ist tot». Das ist ja so eine Scheu in mir drin.
Beziehst du das jetzt vor allem auf den Sebastian?
Ja, ja. Ich kann nicht sagen, er ist tot.
Mhm. Aber das kann ich nachvollziehen.
Ich sage, er ist gestorben, weil das ist ein Akt, eine Handlung, eine Richtung. Ist vielleicht auch sogar noch etwas Aktives. Das ist, ja, ist ein Verb natürlich. Aber er ist tot, ist so endgültig. Und er ist definitiv in uns.
Genau. Nicht? Ja, also diesen Widerstand hätte ich vermutlich auch, oder? Das kann ich irgendwie gut nachvollziehen.
Ja.
Aber gleich, wenn es darum geht, etwas zu erklären, dann muss man es ja gleich beim Namen nennen. Also ja, wenn du sagst gestorben, dann ist er gestorben. Ist gestorben. Oder dann wissen wir das auch. Wie hat dein neues Umfeld reagiert?
Sensationell. Also, natürlich ein paar haben unbeholfen reagiert. Und am Anfang haben mich die auch hässig gemacht. Also weißt du, wenn ein Kommunikator nicht einmal ein anständiges Trauerkärtchen, ein empathisches kann schreiben, hat es mich aufgeregt. Ja, der Kopf, jetzt ist der Kommunikator und schafft es nicht einmal ein paar mitfühlende Worte neben den Standardsprüchen, die auf jedem Kärtchen, das im Kiosk kannst kaufen, stehen. Oder? Und dann hat ein Freund gesagt, schau, nimm mir das nicht übel. Zuflucht zu diesen Standardsprüchen ist halt auch eine Ohnmacht, oder? Und immerhin gibt es die Standardsprüche, oder? Und die nehmen ihnen ab, etwas zu formulieren, was sie nicht formulieren können. Aber was wir nach dem Tod von Sebi erlebt haben, ist wirklich, es war unglaublich. Er hätte schon zu Lebzeiten, wenn wir durch die Stadt Winterthur gelaufen sind, mehr Leute kennt als ich. Gut, ich sehe nicht gut und die Leute, auch wenn sie mich erkennen, kommen nicht gerade zu mir und sagen, ah, ich kenne sie und so. Es ist auch okay, oder? Aber der Sebastian, der war in so vielen Lagern, der war im Freizeitclub, der war im Sportclub, immer Freizeitclub für Behinderte, Sportclub für Behinderte, Lager für Behinderte, Piepenpapo, ist in der Party für Behinderte, ist in der Maurerschule gewesen. Der hat so viele Menschen gekannt. Und er hat nicht können irgendwo ein bekanntes Gesicht sehen und einfach denken, gerade dorthin ist der Vater gerade drauf los, hey, und riesen Hole auf der Gasse. Und nach dem Tod haben wir wahnsinnig viel Beileidsbekundungen bekommen. Wahnsinnig viel. Also, was ist viel? Was soll ich sagen? Es ist,
wenn du es weißt, sag.
Ich weiß, wir haben 250 Briefe bekommen.
Das ist ja Wahnsinn.
Also, es ist Wahnsinn. Das ist
Wahnsinn.
Also, ich sage immer, gesagt, wenn ich sterbe, ich weiß nicht, aber sicher nicht so viel. Also, ich bin froh, wenn 40. Mir ist es dann gleich. Aber anyway, 250 Beileids schreiben und zum Teil herzzerrissende. Weil die, und das ist, was ist Qualität von einem Belanglosen und was ist Qualität von einem Schönen? Die, die sagen, ich erinnere mich immer, wie näher und dann irgendetwas. Ich erinnere mich noch, wie ich verschrocken bin, wo er plötzlich vor meiner Verandatüre steht und wo mich besuchen, aber nicht geläutet hat vorne, sondern einfach im Garten. Einfach auch nicht wahnsinnig angenehm, aber sie erinnern sich einfach an den Schreck. Und andere haben sich durch ein Positives erinnert. Und was überwältigend war, es hat Schreiben gehabt, viele, von Menschen, die wir nicht einmal kennt haben. Also unser autistischer Sohn hat ein Beziehungsnetz gehabt, das objektiv grösser war. Gut, nein, mein berufliches Netz ist doch grösser. Aber in Winterthur auf der Gasse hat er ein grösseres Netz gehabt als ich. Aber er hat auch ein Netz gehabt, das wir nicht kennt haben. Und jetzt sind die Autisten eingeschränkt in der Art, wie sie Beziehungen aufbauen und können sie ja nicht halten. Aber er hat zum Teil auch Beziehungen können halten, einfach weil er immer wieder bei diesen Leuten vorbei ist und aus Seuzach, wo es heim ist, Leute vom Wohnblock vis-à-vis, die uns schreiben, sie haben jeden Tag mit ihm geredet. Er ist jeden Tag beim Brunnen vorne an der Hauptstraße gestanden, wo ein Quartier nachher hat müssen rausfahren, wenn sie laufen, wenn sie auf dem Bus sind. Und er hat mit den Leuten geredet. Und früher hat sie so das Bild gegeben, weißt du, so vom, ja, aus der Dorftrottel, jetzt in 500 Anführungszeichen, hat zu jedem Dorf einen gehört, der einfach ein bisschen schräg war, oder? Und er ist dort vorne gestanden und hat mit allen Leuten geredet. Und die haben das geschätzt. Niemand hat sich belästigt gefühlt. Und er hat eine unheimliche Funktion gehabt in diesem Seuzach. Und das ist Wahnsinn, ja. Sie haben uns so viele Leute so schönes Zeugs geschrieben.
Was hat das dann bei euch für eine Reaktion ausgelöst? Oder was für Gefühl?
Ja, zum Teil sind wir einfach in Tränen ausgebrochen, wenn wir das gelesen haben. Einfach so, ich wünsche dir viel Kraft in dieser schweren Zeit. Das löst eigentlich nichts aus. Gar nichts. Aber es hat, am Schluss hat es, ein seltsames Wort wirst du es finden, es hat Stolz ausgelöst. Nicht auf mich, sondern auf ihn.
Mhm. Ja.
Er hat es gemacht.
Mhm. Ja, sonst wären die Schreiben nicht gekommen.
Und ich habe es nicht gewusst.
Mhm.
Und er ist der beziehungsgestörte Autist.
Ja.
Unglaublich.
Mhm. Hat das euch auch geholfen, euch weniger einsam zu fühlen in dem Schmerz? Oder bleibt mir das einfach?
Wir haben uns nie einsam gefühlt.
Okay.
Was wahnsinnig hilft, ich muss sagen, was überhaupt nicht hilft, sind Sprüche, wenn ihr was braucht, meldet euch. Du, ich kann gar machen, patsch, patsch. Ich weiss gar nicht, was ich brauche. Und
ja,
traue ich mich am Dienstagabend anzuläuten, du, ich hätte jetzt gerne jemanden, der mir kommt, kann es Nacht machen, ich mag nicht. Nein, das nützt nichts. Wenn du was brauchst, melde dich. Das ist für die Füchse. In jeder Lebenssituation. Auch wenn über Liebeskummer hat, oder in jeder Lebenssituation, das habe ich jetzt erfahren, das ist nichts wert. Aber einfach sagen, du, morgen komme ich und mache heute Nacht. Oder es hat Leute gehabt, die einfach vor der Tür stehen, mit einem Auflauf in der Hand. Du, wir schoppen den Arsch in den Ofen rein. Er ist schon vorgekocht. Wir müssen nur noch knusprig braten. Einfach so Leute, die einfach Hilfe anbieten, wo du gar nicht, du weißt gar nicht, was du brauchst.
Mhm.
Und einfach spontan und an meinen besten Freunden habe ich gerade angerufen, am Tag, wo er gestorben ist. 2 Stunden später stand ich vor der Tür. Weißt du, die sagen, ja, wir sind für dich da und melde dich, wenn du hast es sicher schwer jetzt, melde dich, wenn es... Das wären Tage vergangen. Sie stehen 2 Stunden später stehen sie vor der Tür. Paff, da sind wir. Und an dem Tag ist mir dann auch fast schon viel zu viel geworden. Wir haben so viele Leute gehabt, die da gekommen sind. Wir haben zum Teil 15 Leute um den Stube oder um den Esstisch schon mal gehabt. Einfach Leute, die gekommen sind.
Wahnsinn.
Sensationell. Mhm. Sensationell. Mhm.
Ja. Und sagen, jetzt brauche ich aber gleich meine Ruhe, kann man eben immer noch, das Verständnis ist da.
Haben wir auch, mhm. Ja. Einmal am Samstag, am Mittwochmorgen haben wir die Nachricht bekommen, oder am Mittwochmorgen ist er gestorben, und am Samstag bin ich zusammen einem Nachbarn sagen, und kommen gerade von unten und von oben kommen gerade 2 wieder mit irgendwelchen Kärtchen oder Blumensträußen. Und ich habe gesagt, hey, ich kann nicht. Mhm. Sorry, danke vielmals, ich kann nicht. Jetzt ist es einfach zu viel. Dann habe ich gesagt, kein Problem. Oder?
Ja, das nimmt dann niemand über.
Nein, mhm. Überhaupt nicht. Mhm. Ja. Nein. Mhm. Nein.
Ja, das ist mega eindrücklich.
Nein, es ist... ein paar Beziehungen sind sogar extrem vertieft worden. Eben, dass... Dir ist jetzt jemand gestorben, ich erzähle dir, du weißt schon, dass mein Vater gestorben ist, als ich 15 war. Aber du weißt gar nicht genau wie oder mhm. Was. Und ja, ich hatte noch nicht nach. Aber jetzt erzähle ich es dir. Ja. Mhm. Und das sind wirklich krass. Also, wir haben sehr viele Leute sehr gut kennengelernt. Mhm. Also, es ist ein bisschen Ironie des Schicksals. Durch den Tod von Sebastian haben wir ein paar Leute extrem gut kennengelernt. Ja. Und das ist auch wieder schön.
Und Freundschaften können vertiefen, oder?
Total, mhm. Ja.
Ja. Schön, ja. Ja. Also eben reden darüber, das hilft, hast du schon am Anfang vom Gespräch gesagt, hat man auch jetzt nochmal gut rausgehört. Und schreiben hilft auch, gell?
Mhm.
Du hast ja, also du schreibst sowieso sehr viel beruflich, du hast auch eben fiktionale Bücher geschrieben, Thriller. Mhm. Was passiert beim Schreiben?
Hm. Also wenn man gut, also nicht wenn man gut schreibt, gut qualitativ, sondern wenn man gut am Schreiben ist, ist es wie ein Trip. Also man entfernt sich von der Wirklichkeit. Es gibt den Flow, oder? Den Flow, wo Jogger beschreiben oder wo Leute beschreiben, die joggen, dass irgendwann merken, nehmen sie die Umgebung nicht mehr wahr. Ah, jetzt bin ich schon so weit. Ah, jetzt bin ich schon 15 Kilometer. Ja. Was habe ich gedacht, was habe ich gesehen und es einfach nicht mehr wissen. Also völlig weg sind. Oder? Und wenn man im Schreibfluss ist, ist es auch im Flow. Und mein letztes Buch, das ist auch so ein Wissenschaftsthriller, heisst ja 2x tot. Und dort ist der Sebastian drin. Also,
gell?
Er hat dort eine tragende Rolle. Mit dem... Also eigentlich ist es eine Verarbeitung von dem. Die Heldin und der Nebenheld ist wie eine Kombination von mir auf 2 Personen aufgeteilt. Und der Sebastian spielt so, wie er ist.
Okay.
Er ist, ja. Mhm. Heisst euch nicht Sebastian, mhm. Aber er läuft so, er redet so, er mhm. reagiert so, die Leute reagieren auf ihn so, wie es in Wahrheit mhm. ist. Mhm. Und das ist dann, da kannst du dramaturgisch unheimliche Geschichten machen.
Und ist es dir dort wie ein bisschen darum gegangen, sichtbar zu machen oder auch dir selber bewusst zu machen, was es eigentlich heisst, mit einem Menschen mit Behinderung zu leben? Oder sogar für eine Verantwortung?
Nein, nein. Der Antrieb war ein anderer. Der Antrieb ist, es geht um Hirnforschung und eigentlich war mein Antrieb, was passiert im Hirn in den letzten Sekunden, bevor jemand stirbt. Das interessiert mich wahnsinnig.
Und was passiert?
Man weiß es ja
man
nicht.
Man weiß es nicht, gell?
Es gibt ja die so Nahtoderlebnisse haben, oder? Mhm. Und die erzählen von Farben und von Licht.
Das kann man wie nicht überprüfen, oder?
Und von Wärme. Aber es kann auch sein, dass die alle das Gleiche nacherzählen. Also, das ist nicht prüfbar. Und in meinem Buch entwickelt einer ein Device, also eine Apparatur, eine Einrichtung, wo er mit Gedanken kann diktieren kann. Meine, heute, das ist ja vor 5 Jahren schon rausgekommen, aber heute gibt es die gedankengesteuerten Cursor am Computer und das macht so Fortschritt. Und er hat das so wie perfektioniert, dass er bis in die letzte Sekunde, bevor er stirbt, seine Gedanken kann festhalten kann. Und das hat mich interessiert. Und später habe ich gemerkt, was ist denn im Hirn von Sebastian kaputt? Und warum kann man jemandem, der eine schwere Epilepsie hat, die Hälfte vom Hirn rausoperieren? Es gibt ganz schwere Epileptiker und die Menschen funktionieren immer noch. Also die Hälfte vom Hirn langt, natürlich nicht sofort, aber man kann das wieder neu lernen. Also wenn sich das Hirn so man nennt das Plastizität vom Hirn, wenn sich das Hirn an die Umstände so anpassen kann, warum tut sich denn das Hirn von Sebastian nicht so anpassen, dass es den blöden Defekt, den man kann lokalisieren kann, auch im MRI-Bildgebung, warum macht es das nicht? Wenn ich ihm etwas ausschneide und es kompensiert, das kann mir niemand beantworten. Und ich habe mich dann auch fiktional mit dieser Frage auseinandergesetzt. Mhm. Und dann habe ich erst erkannt, das war eigentlich die Motivation, das Hirn. Und plötzlich habe ich erkannt, was für eine Chance, dass er als Figur ist.
Hat es dir aber auch geholfen, um mit eurer Geschichte, also weißt du, das einfach nur über das zu schreiben und dann noch quasi fiktionalisiert, eben, du kommst ja wieder Abstand über, den du jetzt vorher auch beschrieben hast, weil du auch nicht musst einerseits nicht bei der Realität bleiben und andererseits, wenn du nicht als Beat-Protagonist bist in diesem Buch, kommst du auch Abstand über von dieser Geschichte. Du hast ja alles fiktionalisiert. Hilft das auch beim die eigene Geschichte irgendwie sortieren?
Ja, natürlich. Weil meine Protagonisten die können nicht daherlabern, oder? In einem Buch. Und Dialog es gibt so den Ausdruck, psychologische Notwendigkeit des Dialogs. Reagiert jemand in dieser Situation wirklich so? Und für das musst du deine eigenen Gedanken schon sehr gut sortiert haben.
Ja. Mhm. Oder müsstest du es spätestens während dem Schreiben
machen? Ja, ja. Das gehört für mich auch zum Schreiben. All die Wochen, wo ich nur denke, das ist schon Schreiben. Oder?
Ja.
Schreiben ist nicht eine Tastatur bedienen.
Ja. Ja, nein, das hat mich jetzt eben interessiert. Oder im Sinn von eben auch zum Beispiel über Trauer schreiben oder über Verlust schreiben. Oder
ja, ja. Ist das Schreiben ist 80% denken.
Ja. Und sich selber klar machen.
Ja, 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 ja. Ja, ja. Und nachher Tastatur bedienen. Das ist Mechanik, das kann ein Schimpanse, oder?
Ja, weißt du? Ja, und gleich kann ja in dieser Phase auch noch eben der Flow-Zustand
kommen. Das kommt dann. Und wenn der Flow, aber du kommst, also ich komme nicht im Flow, wenn ich es mir vorher nicht gut überlegt habe. Und das, der Flow ist nachher der, dass ich mit einem gut überlegten Konzept ins Niederschreiben gegangen und dann passiert etwas. Mhm. Und dann komme ich aus dem Büro und sage zu meiner Frau, leck. Jetzt hat meine Tina im Buch, jetzt hat die etwas gesagt, was ich nicht gedacht hätte.
Und dann nicht so genau kannst du sagen, was herkommt.
Nein. Und dann sagt die plötzlich etwas, was ich sau frech finde. oder sau gescheit oder was. Dann, wow. Und die hat ein eigenes, also die Romanfiguren haben ein eigenes Leben. Mhm. Ja.
Anders schreiben war, du hast in der Zeit von nicht allzu langer Zeit einen Artikel veröffentlicht, wo du eben über deinen Verlust schreibst, wo du darüber schreibst, wie der Sebastian gestorben ist. Und schreibst dort auch über die Abdankung und dass du und deine Frau Monika dort total überwältigt gewesen sind.
Ja, wir haben schon eine spezielle Abdankung gemacht. Es ist ein guter Freund von uns, ist am Tag, wo er gekommen ist, am Tag, wo er gestorben ist. Und dann haben wir auch gesagt, vielleicht am Tag nachher. Und dann sagt er, weißt du, die Abdankung muss so werden, wie er ist. Wild. Also einfach wild. Und wir haben schon angefangen, seinen 30. Geburtstag zu planen mit Rockband und alles. Und wir haben dann eine Abdankung gemacht, wo... Also zuerst muss ich sagen, ich und meine Frau sind wirklich sehr atheistisch. Wir haben keinen Bezug zur Religion. Wir sind nicht einmal agnostisch, dass wir es uns nicht überlegen oder nicht wissen. Also ich bin Atheist. Ich brauche das Konzept Gott nicht, um das Leben schön zu finden und um die Welt zu erklären. Ich brauche es nicht. Es hilft mir nicht. Es fühlt mich. Anyway. Also, wir haben zwar in der Kapelle vom Friedhof die Abdankung gemacht, aber es war kein Pfarrer gewesen. Es ist kein, das Wort Gott, es ist alles, es ist eine völlig religionsfreie Abdankung gewesen. Aber unheimlich berührend, unheimlich empathisch und wir haben von Menschen Audioclips eingespielt, die ein Erlebnis geschildert haben. Wie er mit seinen grossen Schuhen, er hat viel mit kleinen Kindern gespielt und er mit Schuhnummer 43, hat mit Mädchen Schuhnummer, keine Ahnung, 28 Fänge gespielt und das Mädchen, wo jetzt eine junge Frau ist, hat das geschildert als Erinnerung und so weiter. Also haben Leute ihre Erinnerungen beigesteuert. Und wir haben eine sehr spezielle Beziehung zu Paden Dochsner und zum Bühne Huber, wo wir mehrmals getroffen haben, dank dem Sebastian, haben wir den Bühne Huber treffen und der Bühne hat eine Botschaft geschickt, auch eine Audiobotschaft und hat uns etwas erzählt und das ist auch, wo ich stolz war, also wirklich stolz auf den Sebastian. Er hat mit vor 15 Jahren oder so, haben wir mal dafür Backstage gehabt bei Paden Dochsner. Und da hat Sebastian am Bühne Huber ein grünes Wäsli mitgebracht. Er hat immer grüne Wäsli gekauft. Ist gerne ins Brockhaus, hat immer grüne Wäsli gekauft. Hat das grünes Wäsli am Bühne mitgebracht. Und wir sind vor der Show, haben wir dafür hingehen und er auch, weißt du, ein normaler Fan würde reingehen und so. Sebastian macht Türen auf. Bühne! Säckelt durch den Raum und kennt alle Leute von der Band, oder? Fällt jedem um den Hals und die, was passiert da gerade mit uns, oder? Und die Bühne hat so gut reagiert und dann hat dann Sebastian das Wäsli geschenkt und die Bühne hat während dem Konzert in einem Moment das Wäsli hinführen geholt, hat es mit Klebband an seinem Gitarrenverstecher aufgeklebt und hat ein Papierrösli reingesteckt und hat das nächste Lied dem Sebastian gewidmet. Das sind natürlich auch Momente, wo du ohne behindertes Kind nicht hast. Also es sind uns auch Türen offen gestanden, dank seiner Behinderung. Und dann habe ich nach dem Tod von Sebastian am Bühne geschrieben, wir haben später noch einmal getroffen, aber ist jetzt gleich. Und dann haben wir ihn am 14. Juli 2024 in Locarno, am 13. haben wir ihn live gesehen und am 14. laufen wir durch Locarno und der Sebastian sieht in einer Gartenbeiz der Bühne. Mit Frau und Kind. Wir Normalfans würden einfach sagen, hey, hast du gesehen, die Bühne hockt dort, oder? Der Sebastian, zack, wie eine Rakete in das Restaurant rein, Bühne, fällt ihm, er da Spaghetti essen, fällt ihm dort Spaghetti, Carbonara sind es gewesen, das weiss er dann genau, fällt ihm Bühnen um den Hals und die Bühne reagiert so gut. So gut. Einfach wirklich super empathisch reagiert. Und nach dem Tod, also einen Monat später ist er sehr wahrscheinlich gestorben, habe ich eine Bühne geschrieben. Ich habe gesagt, look, du erinnerst dich sicher an den jungen Mann, aber du weißt sicher nicht mehr, dass der junge Mann dir vor 15 Jahren schon mal um den Hals gefallen ist und dir das Wäsli geschenkt hat. Und dann sagt der Bühne, natürlich weiss ich das. Aber was du nicht weißt, Beat, dass ich das Wäsli jahrelang auf der Tour dabei gehabt und immer auf meinen Gitarrenverstärker gestellt habe. Und als ich einen neuen Gitarrenverstärker bekam, hat man mir so ein Holzgestell müssen anpassen, damit von den Vibrationen das Wäsli nicht runterrüttelt. Also der Sebastian hat durch die eine Begegnung mit ihm, mit seinen tiefblauen Augen, so einen Eindruck im Leben von dem Rockstar hinterlassen, dass der jahrelang mit dem Wäsli tourt. Und ich habe das auch nicht gewusst. Mhm. Und man hat immer gesagt, der Bühne und Paden Dochsner haben eine Spur in Sebastian im Leben gesehen. Wir haben sicher 12 Mal Bühne Huber gesehen. Also Paden Dochsner, aber nicht immer Backstage, oft einfach im Publikum. Und dann sagt der Bühne, er hat auch in meinem Leben eine Spur hinterlassen. Wow, es schüttelt mich, wenn ich das... Und das hat er an der Abdanke geschildert.
Ja.
Und einfach so tief und so ehrlich. Und dann haben wir noch an Leute Gelegenheit gegeben, während der Abdankung etwas zu sagen. Und durch das, dass Nachbarinnen schon etwas gesagt haben, via Audio-File, die Bühne, der Promi, auch ein Audio-File, da hat das wieder Dämme gebrochen. Dann hat ein Freund, der die Abdankung geleitet hat, gesagt, jetzt möchten Sie vielleicht noch etwas sagen. Und wir hatten einen Icebreaker. Er hat gesagt, wenn niemand etwas sagt, stehst du auf.
Mhm. Nicht nötig.
Nicht nötig gewesen. Die Leute sind ein nach dem anderen aufgestanden und haben wieder Geschichten erzählt, die ich nicht gekannt habe. Menschen, die ich nicht gekannt habe. Das mit dem, dass er am Boden gestanden ist, in Soizach, oder?
Ja.
Das
ja.
haben wir von einer Nachbarin, die ich nicht weiss, wer es ist, an der Abdankung erfahren. Das ist einfach... Es ist
Wahnsinn.
So viel Liebe auch und so viel Zuwendung. Und dann hat ein blinder Heimbewohner Klavier gespielt und
mhm.
improvisiert. Und ein Freund hat... Es sind so viele schöne Sachen passiert.
Das Leben gewürdigt im besten Sinn.
Ja, es ist unglaublich. Am Tag... Wir sind dann geschaut, wo das beerdigt sein soll. Ist es ein Grab? Mhm. Haben wir eine Stelle gefunden unter einem Gemeinschaftsbaum. Und während dem Rückweg von dem Baum zum Parkplatz habe ich mit Monika diskutiert, was für Musik spielen wir?
Mhm.
Und dann sagt sie, ja, Rock. Und ich sagte, ja, Rock. Sagt sie, ja, wir organisieren eine Band. Wir organisieren eine Rockband. Hey, also weißt, gibt es eine Rockband, die für einen Song in der Kirche kommt? Und dann haben wir einen Freund, Claude Jermann, der in einer Rockband spielt, gesagt, der könnte allein einen Song spielen. Und wir haben gesagt, welches Lied? Dann haben wir gesagt, von Bon Jovi, It's My Life. It's my life, now or never, I ain't gonna live forever. I live my life... es ist mein Leben. Mhm. Now or never.
Mhm. Und so, wie es für mich
stimmt. So, wie es mir, mhm. für mich stimmt. Mhm. Ich lebe mein Leben jetzt. Mhm. Gut, wir haben gesagt, okay, wir fragen den Claude an. Am nächsten Tag läutet es an der Tür. Tack, der Claude steht dort. Ohne, dass wir ihn eingeladen haben. Wir haben ihm einfach das WhatsApp geschickt. Und traurig in alle, steht der Claude da. Okay. Heul, heul, umarm, umarm, oder? Dann hockt er an und irgendwann sagt er, du, ich habe mir überlegt, ich wollte da Abdankung Musik machen. Hey, Claude, wir wollen das auch.
Hast du uns gehört, danke.
Und dann sage ich, aber darf ich das Lied wünschen? Sagt er, nein. Nein, ich sage, was ich spiele. Sage ich, okay, was spielst du? It's my life.
Das ist ja fast nicht wahr.
Es ist, da wirst du esoterisch.
Ich hätte es gerade sagen, da hinterfragst du dich wahrscheinlich als Wissenschaftler.
Ich Hardcore-Wissenschaftler, ja. Wo immer alles mit dem Zufall erklären.
Was macht das mit dir?
Ja. Ja, natürlich kann ich das erklären, oder? Also,
ja.
Ja, man ist sich näher, Empathie. Man kennt sich, es ist Empathie. Er hat gewusst, wer ist der Sebastian? Mhm. Er hat schon an seinem 20. Geburtstag mit der ganzen Band gespielt.
Ja.
Hat für den Sebastian dort Playback gemacht und er hat einen gesungen oder gemöhnt.
Mhm.
Also man kennt sich.
Ist nicht aus der Luft gekommen.
Nein.
Naja, klar.
Aber da denkst du...
Wie eindrücklich.
Das ist doch kein Zufall, oder?
Nein, ist es ja auch nicht.
Es ist kein Zufall. Ja. Es ist eben, wenn man sich gut kennt und wenn man sich spürt und das ist... Und weißt du, der Claude treffen wir jetzt. All halb, ja. Manchmal einmal im Jahr. Also es ist nicht, dass wir da mit dem zusammenhocken. Aber
ja, man spricht hat eine Verbundenheit, oder, wo irgendwie da ist. Ja. Sehr eindrücklich.
Mhm.
Auch emotional, aber stellen es mir auch tröstlich vor, so Sachen dann zu erleben.
Ja, die Abdankung ist...
Mhm.
Ich habe fast nicht brüllen, diese Abdankung.
Ehrlich?
Nein. Nein.
Ja.
Nein. Ich habe unheimlich viel Trost geschöpft.
Ja.
Also, gell, ich bin natürlich ein Fernsehmensch und takte meine Sendungen. Und der Freund, der dann die Abtanke geleitet hat, hat irgendwann gesagt, Beat, ich habe dann so ein Drehbuch gemacht und gesagt, Beat, das ist keine Fernsehsendung. Okay, ja. Müssen wir ein bisschen Gas rausnehmen. Müssen
wir passieren lassen.
Ja, ja. Und dann hat er die Idee gehabt, von den Leuten einbeziehen. Und das hat wunderbar funktioniert alles. Mhm. Wunderbar funktioniert. Und es war so schön gewesen. Und was die Leute wahnsinnig berührt hat. Die Monika hat einen Brief von Sebastian geschrieben. Schau, meine Maulicken kommen gerade runter, wenn ich das erzähle. Und ich habe einen Brief geschrieben.
Mhm.
Und die Mutter hat eine andere Perspektive als der Vater. Und wir haben...
Das vorgelesen?
Nein, haben wir nicht können.
Eben, jetzt habe ich gedacht,
eine Freundin hat es vorgelesen. Mhm. Und die hat es so gut gemacht.
Okay.
So gut gemacht. So viele Leute haben brüllt. Also ja, wirklich, wenn sie vorher nicht brüllt haben, dann haben sie bei diesen Briefen brüllt.
Wie wichtig ist die ganze, ich meine, es ist ja letztlich ein grosses Ritual. Wie wichtig ist die Abschiedsfeier für euch gewesen, um irgendwie zu begreifen, was passiert ist und vielleicht in der Trauer?
Wie gesagt, ich begreife es heute noch nicht, aber ja. Das Ritual ist unheimlich wichtig gewesen. Es war unheimlich wichtig gewesen. Und also bis jetzt habe ich es schrecklich gefunden.
Ja.
Das ist Horror gewesen.
Das finde ich auch immer ganz schlimm.
Da die Urne in das Loch, aber das ist furchtbar gewesen. Wirklich furchtbar. Das ist dramatisch gewesen.
Es ist so kontraintuitiv, nicht? Doch. Ich finde, es ist so, nein, der Mensch
nein,
gehört ist, jetzt nicht dorthin.
Nein, das ist schon, wir gehen auch ab und zu auf den Friedhof und wir sagen immer, am wenigsten ist er auf dem Friedhof.
Mhm.
Wir stehen vor dem Baum und sagen, pff, er ist gar nicht da. Er ist in der Steinberggasse, oder? Er ist auf dem Eschenberg, er ist im Bruderhaus, er ist überall, aber nicht auf dem Friedhof.
Mhm. Ja. Mhm. Ja.
Aber das war wie ein Fest gewesen. Und nach der Feier haben wir alle Menschen mit Behinderung eingeladen.
Aus dem Umfeld?
Die Kapelle, die Leute sind gestanden. Die ist auf der Empore, es war voll gewesen. Also wie das Staatsbegräbnis. Es war brutal gewesen. Nochmal, nicht nur Beileids beschreiben, ich komme viel weniger über, an meiner Abdankung werden weniger Leute sein. Und Sebastian hat die Kapelle gefüllt. Fast hätte ich gesagt, gerockt, oder? Und nachher haben wir gesagt, ja du, wir können nicht 250 Leute zu einem Leichenmahl einladen. Also schon aus finanziellen Gründen nicht. Und Sebastian hat immer alle Leute zur Pizza eingeladen. Das war ein Running Gag. Da haben wir gesagt, okay, wer eine Behinderung hat oder eine Betreuungsperson ist von einem behinderten Mensch, den laden wir ein. Und zwar in unseren Stall, wo wir Alpakas haben, wo meine Frau so ein Therapietier hat. Und er hat auch alle Leute immer dort eingeladen. Okay, ihr kommt zu den Alpakas, und ich konnte Pizza essen. Dann haben wir eine grosse Lieferung vom Pizzakurier bestellt. Ja, das ist eine Party geworden. Es ist einfach...
Das ist alles,
was Sebastian gewesen, ja. Es ist wild und laut und die, all die geistig eingeschränkten Menschen haben brüllt in der Kirche, aber kaum sind sie draussen gewesen, haben sie schon wieder gejohlt, oder? Ja. Und die haben uns so gut da. Die sind nachher gekommen und haben Pizza gegessen und gerüft und tun.
Ich glaube, auch so Abschiedsfeiern sind dann besonders gelungen, wenn sie so passen zu dem Menschen, der gestorben ist. Ja. Oder wenn sie so ihm so gerecht werden.
Ja, ja, das ist eben. Und dann der Freund, der gesagt hat, es muss wild werden. Es ist wirklich...
Mhm.
Ja, es ist also wirklich...
Schön. Ja, trotz gut, allem
ein gutes Ding gewesen, ja.
Du hast in dem gleichen Zeitartikel, wo wir, also Artikel in der Zeit, die Zeitung auch geschrieben, so weltzerstörend schrecklich, hast du geschrieben, wie es ist, um ein Kind zu verlieren. So sei es wahrscheinlich eben doch richtig gewesen, dass der Sebastian schon vor euren Eltern gestorben ist. Warum?
Ja, du hörst natürlich als erstes, sagen dir alle, ein Kind sollte nicht vor den Eltern sterben. Das ist die falsche Reihenfolge. Und das glaubst du am Anfang auch, oder haben wir geglaubt? Das ist eigentlich die allgemeine Lehre, sagen wir mal. Und wir haben aber von Anfang an gemerkt, dass es für uns nicht wirklich stimmt, die Redensart. Und zwar haben wir wie so zwei Komponenten. Also Monika als Mutter hat immer die riesige Angst gehabt, vor ihm zu sterben. Was ja normal ist. Die meisten Eltern sterben vor ihrem Kind und die Kinder beerdigen ihre Eltern. Und das ist richtig, in Anführungszeichen, die Reihenfolge so im allgemeinen Verständnis. Und sie hat aber eine riesige Panik gehabt, zu sterben und ihn zurückzulassen. Ist das richtige Heim? Hat er die richtige Betreuung? Was passiert mit der Sozialpolitik? Bis hin zu immer mehr Sparmaßnahmen, immer weniger Geld für Behinderteninstitutionen, immer mehr vordergründige Inklusion, aber hintergründige Ausschlüsse. Das Klima ist nicht lustig für Behinderte und das wird noch weniger lustig werden, auch mit der politischen Entwicklung, die wir jetzt erleben, oder? Sparmaßnahmen, pipapo, Intoleranz. Und das hat ihr riesen Kummer gemacht. Riesen Kummer gemacht. Ich kann nicht vor meinem Kind sterben. Ja, und jetzt ist er gestorben. Und dann bin ich kurz nach dem Tod mit einem Freund kurz Mittagessen und es kommt ein Mann in das Restaurant, wo mich an Sebastian erinnert. Gross, hager, schlachsig, Schirmli-Mütze, Notfalltäschli um den Hals, Kleider nicht richtig geordnet. Und der Mann ist 50, 55 gewesen. Und da sehe ich plötzlich den Sebastian mit 50. Und der Mann kommt rein und sitzt ab, zieht die Jacke nicht aus, zieht sein Notfalltäschchen nicht ab, sitzt ab und er ist ein riesiger Coup Romanov. Ganz allein. Und das hat mir so weh getan. Und ich dachte, das ist der Sebastian. Mit 50, 55. Und ich bin dann auf dem Wülch. Oder bei den Würmern, oder wo immer. Ich bin dann nicht mehr da. Mhm. Boah, ist das traurig. Mhm. Und dann habe ich gedacht, nein, es ist gut, dass er von mir gestorben ist.
Mhm. Welchen Platz hat eure Trauer heute in eurem Alltag?
Also, die Trauer, die mich jetzt gerade wieder erfasst, die ist nicht mehr im Alltag. Sie kann manchmal einfach so aufpoppen. Mhm. Fahrst Velo und plötzlich brüllst.
Mhm.
Mhm. Monika war im Museum. Schau das Bild an. Brüllt. Aber im Alltag ist es mehr Erinnerung jetzt.
Mhm.
Ich glaube, es ist auf einem guten Weg im Sinne von dass mir die guten Erinnerungen den schlechten gegenüberstehen hat. Also ich gehe in ein Restaurant und muss nicht brüllen. Bestelle einen Burger.
Ja.
Weil er den Burger bestellt hat.
Mhm.
Also jetzt muss ich das Gute wieder am Schlechten gegenüberstellen. Also wir versuchen das Gute, die Steinberggasse mit dieser Verliebtheit, der Sommer, die Magic X mit der Reizwäsche. Einfach, das ist ja lustig, oder? Das ist wirklich saulustig. Versuchen wir an gegenüberzustellen, einfach die gute Erinnerung, der Trauer gegenüberzustellen, und das klingt uns recht gut.
Ja.
Und wir haben immer noch das Kärtchen, wir haben immer Blumen.
Ja.
Ohne, dass wir einen Altar haben. Sein Stuhl steht immer noch da.
Mhm.
Also, ich meine, es sind 6 Monate, oder?
Ja, es ist einfach nichts. Es ist eben nichts, ja.
Aber wir sind auf einem guten Weg, wenn wir es aktiv angehen. Wir sind eine Wanderung machen, die er allein gemacht hat. Wir gehen jetzt ans Bühnenhuber-Konzert.
Mhm.
In 2 Wochen der Bühne hat gesagt, er breche uns das Wäsli.
Oh je, ja.
Er hätte es noch.
Mhm. Also es geht nicht darum, irgendwie die Trauer hinter sich zu bringen. Es geht darum, das Gedenken an ihn aufrechtzuerhalten und das, was er in die Welt gebracht hat und in euer Leben gebracht hat, weiterhin zu schätzen.
Ja, ja. Lustigerweise, ich habe ja vorher mal erzählt von dieser Langeweile mit ihm zu reden und so. Die Sonntagnachmittag war manchmal wirklich sehr lang. Und das verblasst, oder?
Mhm.
Und ich vergleiche es ein bisschen mit dem Geburtserlebnis. Die meisten Frauen berichten, ob schon ein Wahnsinnskrampf, ein Wahnsinnsschmerz und sogar in körperlicher Verletztheit, Dammriss und Wüste.
Das ist ja noch das wenigste Schlimme, ja.
Also, es kann, also eine Geburt ist im ersten Moment traumatisch.
Richtig, ja.
Und später plötzlich erzählen alle von dem wunderbaren Erlebnis. Oder?
Und einfach vom Glück, ja.
Genau. Vom Glück, ja, wenn es überstanden ist und so. Und ich glaube, mit der Zeit bleichen die langweiligen Sonntagnachmittage und die Angst um ihn. Das haben wir aktiv. Also wir reden darüber und wir reden viel. Mit Freunden. Ja, irgendwann ist es auch gesagt. Was mich nervt, wenn, es nervt mich wirklich, wenn dann Leute so, ja, und wie geht es dir jetzt heute mit deiner Trauer? Und sage ich, oh, come on, come on. Weißt, irgendwie, man muss jetzt das nicht.
Ja, und gleich ist es vielleicht halt in dem Moment ein Angebot oder ein Signal, zum sagen, hey, gell? Ich wär, also
ja,
mir kann man im Fall kann's, über so etwas auch reden.
Ja, man kann es auf verschiedene Arten. Ich habe bewusst vorher meine Stimme ein bisschen gesenkt und ein bisschen sanft gemacht. Aber, weißt
kann einem zu viel sein.
Ein Kollege, wo ich mit dem jetzt im Engadin war, und mich nur den ganzen Tag dummes Zeug, oder?
Mhm.
Und am Abend gesagt, du, und sonst ist okay. Weißt du?
Ja.
Wie geht es euch? Oder so. Und dann kann ich entscheiden.
Genau.
Und ich werde sicher etwas sagen. Aber nicht, wenn man gerade eben, wie geht es dir mit deiner Trauer? Oder? Und dann wirst du schon wird vorausgesetzt, dass du Trauer hast, Trauer pflegst, Trauer zelebrierst. Das ist etwas anderes. Wie geht es euch jetzt? Oder? Wo steht ihr?
Ja.
Wie, ja? Und dann sage ich, hey, du mir den ganzen Tag dumm geschnarrt miteinander. Also, du hast ja gesehen es. Aber jetzt erzähl dir gleich noch etwas, wo mich halt beschäftigt. Und danke, dass du fragst.
Ja. Genau. Ja. Ja, weil das ist ja schon auch eine Realität, oder? Man kann ja,
ja
fest trauern und trotzdem immer wieder gute Momente haben,
ja, ja.
Sonst glücklich sein und zufrieden sein. Und Gott sei Dank, oder? Geht das ja auch ein bisschen gleichzeitig.
Noch schlimmer sind die einfach nicht den gleichen tun.
Das habe ich eigentlich ein bisschen gemeint mit dem Verteidigen. Ja,
ja, die, also dann lieber die ein bisschen auf der Trauer rumtrampeln, aber die einfach so tun, als wäre nichts gewesen.
Wenn nie etwas passiert, ja.
Die finde ich komisch. Wir haben Leute gehört, denen ist das Kind gestorben, haben die Nachbarschaft die Strassenseite gewechselt, wenn sie gekommen sind. Das ist bei uns nicht passiert.
Okay.
Nein.
Das ist schön.
Also, ich glaube, wir haben wirklich... Ja, wir sind halt offensiv auch mit. Oder proaktiv, nicht offen, aber wir sind proaktiv mit.
Das macht sicher auch viel aus. Ja.
Mm.
Danke viel mal, dass du auch da mit mir über den Sebastian, über euren Verlust geredet hast und so offen bist, die Sachen beim Namen nennst.
Mm-hmm.
Ich finde das wirklich sehr wertvoll. Merci vielmals.
ja, Reden ist, haben wir am Anfang gesagt, Reden ist gut. Und wenn jemand vom Hören uns zuhören etwas schöpft, ist das auch gut.
Ja, da bin ich sicher, dass das so wird. Alles Gute.
Danke.
Ja, und da gerade nochmal danke. Danke an Beat für seine Offenheit und danke dir fürs Zuhören und Mitdenken. Es ist eine längere Folge geworden und umso mehr schön hast du bis dahin zugelassen. Hoffentlich ist diese Folge ein kleiner Beitrag zu mehr offenen Gesprächen über Sterben mit deinem Leben, über Trauer, über Behinderung und unseren Umgang damit. Weil was es nämlich braucht, ist mehr Sichtbarkeit für Menschen mit Behinderung und ihres Umfeld, nicht weniger. Es braucht lautere Stimmen für diesen Teil der Bevölkerung. Es braucht mehr Augenhöhe, mehr Offenheit und Teilhabe, mehr Inklusion und mehr Bemühungen von uns allen. Und nicht Abstrich bei inklusiven Formaten, Räumen und Projekten. Es braucht eine Gesellschaft und Institutionen mit weniger Stolpersteinen, nicht immer noch mehr Hürden. Und wenn wir über das alles nicht reden, nicht reden können, dann wird es nie besser. Darum erzähl auch du von deinen Erfahrungen. Frag Menschen in deinem Umfeld nach ihren Herausforderungen, wenn es um Behinderungen geht. Und teile zum Beispiel die Folge da. Verschick den Link an interessierte Leute, mach einen Post irgendwo. Oder erzähl von dem Gespräch mit dem Beat Glucker. Oder auch von den letzten beiden Folgen mit der Daniela Ritzertaller, der Tanja Wulff und mit der Sarah Sattir. Danke. Passende Infos und Links zum Thema findest du auch in den Shownotes von diesem Podcast. Und da gibt es natürlich auch einen Link zum Buch «Zweimal tot» von Beat Glucker, wo ja in dieser Folge das Thema war. Und natürlich findest du dort auch alles, was wir über das letzte Stündchen so wissen sollten. Für diese Folge hatte ich Unterstützung im Schnitt und in der Redaktion von Claudia Moser. Das mal ganz besonders viel. Danke, Claudia. Das ist ein Podcast von Onda Productions, ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass wir offener reden können über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Dann reden wir wieder über Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft, weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Bis bald.